Herr Jesus, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Kennt ihr den Unterschied zwischen Josia und Joachim? König Josia im 6. Jahrhundert vor Christus, der hat irgendwann gesehen, dass am Tempel kräftig Reparaturen nötig sind. Und so hat er den Tempelschatz geleert und die Handwerker beauftragt und die sind losgegangen. Und was macht man, wenn man arbeitet? Man räumt erstmal auf und irgendwo hinten in der Ecke unter Gerümpel haben sie etwas verstaubt, das Gesetzbuch des Herrn gefunden. Und die Handwerker lesen das durch und geben das ihrem Vorgesetzten und der liest sich das durch und geht damit zum König Joachim, Josia. Und der liest das durch, zerreißt sein Gewand, fällt auf die Knie und betet. Herr, das alles haben wir gar nicht gewusst. Aber es ist dein Wort und ich möchte mein Leben umkrempeln und wir als Volk wollen es auch tun. Ein Wort von Gott. Joachim war sein Enkel, also nur 2 Generationen später war er König und er hat zur Zeit des Propheten Jeremia gelebt. Aus königlicher Perspektive ein ziemlich nerviger Zeitgenosse. Der hatte ein Wort von Gott und Gott hat ihm gesagt, geh in den Tempel und predige öffentlich, was alles schiefläuft und was alles beim König schiefläuft, der doch eigentlich mein Volk führen soll. Und so ist Jeremia im Tempel und predigt dem Volk und das Volk ist betroffen. Und die Spitzel des Königs, haben entweder mitgeschrieben oder die haben das Manuskript von Jeremia mitgenommen und legen es den Beratern des Königs. Die Berater lesen es dem König vor. Es ist Winter, der König sitzt in seinem Thron neben einem Kohlenfeuer und er hört sich das an. Es muss eine längere Schriftrolle gewesen sein und immer wenn eine Spalte fertig war, hat der König mit seinem Briefmesser es abgeschnitten und das Wort Gottes in das Kohlenfeuer reinfallen lassen. Sein Herz war offensichtlich hart und verschlossen für das Wort Gottes an ihn. Das ist so ein Gottesmoment in der Bibel. Ein Heiliger Geist-Moment in der Bibel, bei dem einen wie bei dem anderen, dass Gott spricht und dass es doch ganz stark darauf ankommt, wie es rezipiert wird, wie wir hören können. Es gibt viele solcher Gottesmomente in der Bibel. Paulus vor Damaskus wäre auch so ein Gottesmoment. Oder der sogenannte verlorene Sohn, dort wo er bei den Schweinen sitzt und da heißt es dann wörtlich, wie er in sich schlägt und auf einmal er umkehrt im wörtlichen Sinne, so erzählt Jesus die Geschichte. Diese Gottesmomente, die wir auch kennen, die von uns, die mit Jesus unterwegs sind, haben mindestens einen solchen Gottesmoment gehabt, nämlich dort, wo es uns ins Herz gerutscht ist, wer Jesus für uns ist. Und vielleicht viele andere Gottesmomente, dort, wo wir im Gespräch tief berührt sind von dem Wort, das der andere, die Schwester, der Bruder mir sagt und wo ich erlebe, dass Gott zu mir redet. Oder diese Gottesmomente, wo wir äußere oder innere Heilung erleben. Ein Punkt, der gesund werden darf in unserem Leben. Oder ein Gottesmoment, den ich im letzten Silvester erlebt habe. Das war noch eine ganz andere Zeitrechnung. Da haben wir mit 3000 Leuten aus 40 Nationen zusammen Lobpreis gefeiert in einer großen Halle, dicht an dicht. Das war so ein Gottesmoment. Zu sehen, dass das Volk Gottes aus vielen Nationen, ein Stück Himmel, ein Gottesmoment. So gibt es viele solche Momente. Gott macht Pause in seinem Alltag und er trifft sich als Trinität beim Kaffeetrinken und sie stehen kurz zusammen und überlegen sich, wer hat eigentlich den schwersten Job in der Trinität? Und Gott, der Vater, sagt, puh, also die Schöpfung aus dem Nichts, das war schon ein Akt, kann ich euch sagen. Aber ehrlich gesagt, gegenüber dem, es täglich am Laufen zu halten und irgendwie, dass der Laden läuft und dass es weitergeht, das ist richtig anstrengend. Sagt Gott der Sohn, das kann ich total verstehen, Papa. Also ich fand es richtig anstrengend, damals der Weg zum Kreuz, dass ich für die, die gegen mich waren, die mich verhöhnt haben, doch eigentlich Versöhnung geschaffen habe. Das fand ich richtig anstrengend. Und dann Auferstehung, Himmelfahrt, das waren natürlich Höhepunkte, kann ich dir sagen. Aber jetzt so die Vorbereitung auf meine Wiederkunft und zum Gericht und Gerechtigkeit schaffen, puh, das wird ein richtiger Akt. Der Heilige Geist hört sich das an und wird immer unruhiger und sagt, ich bin völlig fertig. Also das sind wirklich schwere Aufgaben, die ihr habt. Aber ehrlich gesagt, 7 Millionen Herzen, die sich immer wieder verhärten und jeden Tag neu sie zu öffnen für dein Reden, Vater, und dein Reden, Jesus, das ist total heftig. Da komme ich kaum gegen an. Was ist der schwerste Job in der Trinität? Ich glaube, es ist tatsächlich das, unsere Herzen zu öffnen für Gottes Reden. Das Herz aus Stein, das verstockte Herz, ist ein wiederkehrendes Element in der Bibel. An zwei Punkte habe ich euch mal mitgebracht. Das eine in Psalm 95. Dort heißt es, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt eure Herzen nicht, wie es zu Meriba geschah damals, als das Volk in der Wüste unterwegs war. Ein Vers, der im Hebräerbrief wiederholt wird. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. So macht sie nicht fest und hart. So lasst euren Stolz nicht regieren über euer Herz. Könnte man auch übersetzen. Und dann Hesekiel, der Zeitgenosse des Propheten Jeremia, der eine Weisung Gottes weitergibt in Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will euch das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das fleischerne Herz wegnehmen, das steinerne Herz wegnehmen, ein fleischernes geben und meinen Geist in euch geben. Das ist die große Verheißung des Propheten, des Gottes durch den Propheten Hesekiel. Und dann nochmal zurück zu Josia in 2. Chronik 34 wird genau das über Josia gesagt. So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich gedemütigt hast vor Gott, deswegen habe ich dich auch erhört, hat er sein Gebet erhört. Das ist das Thema des Heiligen Geistes, das Herz, das weich wird. Menschen machen drei recht unterschiedliche Erfahrungen mit Gott. Da ist zum Beispiel die persönliche Begegnung mit Jesus. Und ich denke zurück an vor einem Jahr, als wir eine Surffreizeit in Portugal gemacht haben, eine missionarische Freizeit mit der SMD, und dort eine Studentin in unserem Bibelgespräch dann gestaunt hat darüber, wie Jesus von Gott redet. Als würde es ihn wirklich geben und als wäre er nahbar. Und dass wir in der Runde gestaunt haben über die radikale Annahme, die radikale Zuwendung von Jesus zu den Menschen. Das passiert auch heute, obwohl es lange Geschichte ist. Jesus lebt auch heute. Er ist der heruntergekommene Gott, der Gott, der nicht oben, fern, distanziert geblieben ist, sondern nahbar geworden ist. Das erleben Menschen auch heute. Die zweite Erfahrung, die wir Menschen mit Gott machen, ist die, dass wir Gott, den Schöpfer, erleben. Und ich finde es erstaunlich, dass, wenn man hier durch die hessischen Wälder geht, dass man da etwas mitkriegt von der Größe Gottes. Oder für die Fernreise im Sommer nicht machen konnten, sondern in den Alpen gelandet sind, dort einmal das Panorama angucken und die Größe der Schöpfung Gottes sieht und etwas ahnt von dem großen Unterschied zwischen Gott und uns, dem, der das Universum geschaffen hat und in der Hand hält, und uns wie ein Staubkorn am Rande des Universums. Etwas von der Heiligkeit Gottes, die dort erkennbar wird. Und die dritte Erfahrung, die wir machen, wenn wir erleben, dass sich in uns etwas verändert, dass wir Vertrauen fassen können, dass wir glauben können, dass wir in der Nachfolge wachsen können, dass wir selbst Veränderung in unserem Leben erleben. Also Gott, den wir als großes Gegenüber erleben, Gott, den wir an unserer Seite erleben und Gott, den wir in uns erleben. Das Gegenüber, an das wir uns auch wenden können, wenn wir Dinge in unserem Leben nicht verstehen und klagen können, wie die Klagepsalmen. Gott, der an unserer Seite ist und den wir erleben, dass Jesus auch in der tiefsten Dunkelheit unseres Lebens, unserer Sünde, unserer Krankheit, unseres Leides an unserer Seite ist und uns nicht verlässt. Und Gott, der in mir ist, der mir mein Herz öffnet für andere Menschen und für sein Reden. Je länger ich Christ bin, desto verständlicher Aber auch größer wird mir das Reden von Gott als dem dreieinen Gott. Desto verständlicher wird es für mich. Albert Frey hat das in seinem Buch Anbetung in Wahrheit und im Geist einmal schön mathematisch gedeutet. Beginnen wir mit Mathematik. Zwei verbundene Punkte ergeben eine Linie. Das ist schon mehr als nur ein Punkt, ein Standpunkt, ein abschließender Punkt, der nichts mehr offenbart. Aber es ergeben sich auch zwei Pole, Spannung, entweder oder, Dualismus. Haben wir doch einen dritten Punkt, dann spannt sich ein Dreieck auf, eine Form, ein Bereich. Jetzt gibt es nicht nur hin und her, sondern gleich sechs Fließrichtungen. Und genau die finden wir in der Bibel. Der Vater bestätigt den Sohn, der Sohn tut nichts, was er den Vater nicht tun sieht, Jesus verspricht den Geist, der Geist kommt auf Jesus, der Vater sendet den Geist und im Geist sagen wir, Abba, Vater. Sehen wir die drei nicht als Punkte, sondern als Dimensionen, so haben wir nicht nur Fläche, sondern Raum, Begegnungsraum, Raum der Begegnung, Raum zum Verweilen, Sein. Ist dies Gott nicht viel angemessener, als nur gegenüber des Menschen zu sein? Ich finde das total hilfreich, so von Gott zu denken. Ja, sorry. Okay. Noch? Weiter, noch weiter? Ja, okay. Danke. So von Gott zu denken, als Dimension, als Begegnungsraum und Bedeutungsraum und mich selbst dort wiederzufinden, eingeladen, die wir sind als Menschen in die Mitte dieses liebenden Dreiecks aus Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und dann finde ich es erstaunlich, wie Jesus von dem Heiligen Geist redet in Johannes 14. Das habe ich euch zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin, sagt Jesus in seiner Abschiedsrede an die Jünger. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dort, wo wir den Geist in unserem Leben wirken lassen, wo der Geist unser Herz berühren darf, dort dürfen wir uns öffnen für das, was Jesus gesagt hat. An das wird uns der Geist erinnern. Was für eine schöne Perspektive. Ich habe euch mal vier Wirkungen des Geistes Gottes mitgebracht. Danke, Guido. Ein kleines Schaubild, etwas handmade, aber vielleicht auch nicht für jeden aus jeder Perspektive zu erkennen. Deswegen sage ich es auch. Es gibt vier Ecken. Jesus, das neue Jesus, das neue Leben, die Gemeinde und die Menschen. Und vier Weisen, wie der Heilige Geist wirkt, ist, dass Menschen an Jesus glauben durch den Heiligen Geist. Dass Jesus neues Leben schenkt durch den Heiligen Geist. Dass das neue Leben der Menschen Gemeinde baut durch den Heiligen Geist. Und dass die Gemeinde Jesus bezeugt in dieser Welt durch den Heiligen Geist. Wir Menschen halten die Botschaft von dem gekreuzigten Messias, dessen Grab am dritten Tag leer war, der Sieger ist über Sünde, Tod und Teufel und der wiederkommen wird, um Gerechtigkeit zu schaffen, halten wir für unannehmbar. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, das ist für die Juden ein Skandal, für die Griechen eine Dummheit und man könnte ergänzen, für deutsche Theologen ein Mythos. So gehen wir damit um. Wir brauchen den Heiligen Geist. Luther sagt in seinem kleinen Katechismus, als er diesen Vers im Glaubensbekenntnis auslegt zum Heiligen Geist, sagt er, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft oder Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet und im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Nicht unser Kopf und Grips, nicht mal unser Herz kann uns zu Jesus führen, sondern das muss der Heilige Geist in uns bewirken. Wir haben in der SMD für das Wintersemester, wo viele öffentliche Veranstaltungen nicht möglich sind, die Devise ausgegeben eines geheimen besten Freundes. Such dir einen Freund, einen Nachbarn, einen Kommilitonen, einen Menschen, dem du begegnest oder mit dem du dich verabredest und bete für ihn oder sie und bete darum, dass sich in den nächsten Wochen eine Begegnung ermöglicht, ein Gespräch ergibt, wo sich eine Tür auftut für das Evangelium. Bete um den Heiligen Geist in diesem Gespräch. Und darum, dass du dann die richtigen Worte findest, um einzuladen zu Jesus. Vielleicht ist das auch ein gutes Motto für dich. Der geheime beste Freund in diesem Winterhalbjahr, das vor uns liegt. Kannst du das glauben, dass der Heilige Geist Herzen verändern kann und Dinge vorbereiten kann, die wir nicht tun können? Das war die erste Dimension. Menschen glauben durch den Heiligen Geist an Jesus. Die zweite Dimension, Jesus schenkt durch den Heiligen Geist neues Leben. So heißt es in Galater 2, Vers 19. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Dort, wo ich mit Jesus unterwegs bin, dort dürfen wir glauben, dass Christus in unserem Herzen lebt. Nichts ist zu groß, als dass der Heilige Geist es nicht in uns ändern könnte. Nichts kann unverändert bleiben, muss unverändert bleiben, weil er größer ist. Kein Schmerz zu groß, keine Sünde zu schwer, keine Abhängigkeit zu tief, weder Pornografie noch Spielsucht noch was auch immer. Kein Konflikt so tief, kein Leben so sehr in der Sackgasse, als dass Gott, Jesus in mir, der Heilige Geist, es nicht verändern könnte, etwas Neues schaffen könnte. Das dürfen wir glauben. Das ist das neue Leben, das Jesus schenkt. Die dritte Dimension des Heiligen Geistes ist, dass er Gemeinde baut durch das neue Leben. Dort, wo Menschen verändert sind durch Jesus und zusammenkommen und eine Gemeinde bilden, dort baut Jesus seinen Leib. Deswegen das kleine Bild vom Leib unten rechts in der Ecke. Das Bild vom Leib macht etwas deutlich, dass wir zusammengehören. Vielleicht wie eine Familie. Freunde kann ich mir aussuchen, Familie nicht. Familie, wir gehören zusammen. Uns verbindet mehr, als uns mit anderen verbindet. Keiner von uns ist für sich allein genug. Nur zusammen sind wir Gemeinde, nur zusammen können wir in dieser Welt Gott repräsentieren und zu ihm einladen. Keiner kann zu dem anderen sagen, ich brauche dich nicht. Und wir als Christustreff können das im Moment umso weniger sagen. Denn Gemeinde heißt auch, dass alle mit anpacken, jeder sich einbringt. Bei der Technik, im Hintergrund, im Vordergrund, an vielen kleinen Stellen. Wo bringst du dich ein? Wo ist dein Platz? Was sind deine Gaben? Was kannst du einbringen an Zeit und Kraft und Energie, um uns als Gemeinde mit voranzubringen? Wir brauchen dich, jeden Einzelnen. Die dritte Dimension: Gott baut durch seinen Heiligen Geist Gemeinde von Menschen, die durch Jesus neues Leben geschenkt bekommen haben. Und die vierte Dimension: Gemeinde bezeugt durch den Heiligen Geist den Menschen das Evangelium. In Johannes 20 sagt Jesus: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So sehr, so wie Jesus Auftrag war, auf diese Welt zu kommen und Versöhnung zu verkünden, Versöhnung zu geben, zu schaffen, so sind wir aufgerufen, zu ihm einzuladen, der die Versöhnung ist. Das ist unser Auftrag. William Temple, Erzbischof von Canterbury, am Anfang des 20. Jahrhunderts hat einmal gesagt: Die Kirche ist die einzige Gesellschaft auf Erden, die für diejenigen existiert, die nicht zu ihr gehören. Was für eine tolle Perspektive. Wir sind kein sich Selbsterhaltungsverein als Christustreff, der wir gucken müssen, dass wir auch noch die 40 Jahre vollkriegen und dann irgendwie über die Runden kommen. Nein, wir haben einen viel größeren Auftrag. Und nicht nur wir als Christustreff, sondern die Gemeinde Jesu in dieser Stadt, in diesem Land und in dieser Welt. In der Kapstadt-Erklärung, kannst du hier, Guido, bitte noch mal einmal weiter blättern. In der Kapstadt-Verpflichtung, die ja Grundlage der Predigt ist, noch einen weiter, bitte. Da heißt es: Wir lieben den Heiligen Geist in der Einheit der Dreieinigkeit mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Er ist der missionarische Geist, ausgesandt vom missionarischen Vater und dem missionarischen Sohn, der Gottes missionarische Gemeinde Leben und Kraft einhaucht. Und dann wird das hier etwas gegenübergestellt. Wir lieben und beten um die Gegenwart des Heiligen Geistes, weil ohne das Zeugnis des Geistes gegenüber Christus unsere Mission bloßes menschliches Bemühen. Und ohne die Frucht des Geistes kann unser unansehnliches Leben die Schönheit des Evangeliums widerspiegeln. Ohne Geist sind wir alle nichts. Armselige Kreaturen, würde Paulus vielleicht sagen. Was heißt das aber nun alles praktisch? Wie verändert Gott eigentlich uns? Und wir haben es in den Texten gehört, wer ist denn jetzt dafür zuständig, dass ich mein Herz verhärte oder dass ich ein weiches Herz bekomme? Mir ist ein Bild gekommen, das ich ganz hilfreich finde. Und da, wenn du noch mal eine Folie zurück machst, bitte. Wir hatten ein Kind, das öfter mal ziemlich bockig war. Das ist zugegeben schon einige Jahre her. Und wenn man das Kind auf den Arm nehmen wollte, dann hat es sich gesträubt und es war kaum möglich, dieses gerade mal 3 Jahre alte Bündel, da sind sie ja nun noch wirklich nicht groß und kräftig, man konnte es nicht auf den Arm nehmen. Das ist für mich ein Bild geworden für das, wie ich oft Gott begegne. Dass ich in meinem Bockigsein, meinem Stolz, meinem Zorn, meiner Wut, meinem Egoismus mich nicht von Gott auf den Arm nehmen lasse. Ganz anders, wenn das Kind will, dann ist es leicht. Dann kann man es hochnehmen, dann schmiegt es sich an, dann bildet es geradezu eine Einheit zwischen Eltern und Kind. Aber es geht eben auch ganz anders. Wer ist also verantwortlich dafür, dass mein Herz offen ist für Gottes Reden? Ist es Gott? Bin ich es? Ist es 99% Gott und 1% ich? Beides. Gott und ich sind es ganz. Ich habe euch ein Gebet mitgebracht, was ich immer mir angewöhnt habe, morgens zu beten. Es ist ein Morgengebet, aber es ist ja auch noch, gilt noch als Morgen, von John Stott, einem der Väter, der geistlichen Väter der Lausanne-Bewegung. Wenn du da nochmal die nächste Folie nimmst, bitte. Und das lade ich euch ein, jetzt einfach mitzubeten. Dort werden alle 3 Personen der Trinität angesprochen, geehrt und dann auch gebeten, dass ich meinen Tag mit dem trinitarischen Gott verbringen darf. Guten Morgen, himmlischer Vater. Guten Morgen, Herr Jesus. Guten Morgen, Heiliger Geist. Himmlischer Vater, ich bete dich an als den Schöpfer und Erhalter des Universums. Herr Jesus, ich bete dich an als Erlöser und Herrn der Welt. Heiliger Geist, ich bete dich an als den, der das Volk Gottes heiligt, lehrt, tröstet und erneuert. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass ich diesen Tag in deiner Gegenwart leben kann und dir mehr und mehr gefalle. Herr Jesus, ich bitte dich, dass ich heute mein Kreuz auf mich nehmen und dir nachfolgen kann. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich heute erfüllst und deine Frucht in meinem Leben reift. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Amen.